Wir schauen wieder mal beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, vorbei, was es an Neuigkeiten gibt. Das kann natürlich immer nur eine kleine Auswahl sein. Hierzu begrüße ich Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Wir haben zum Beispiel ein Jubiläum, so feierte das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen am 1. März sein 50-jähriges Bestehen. Den meisten Hörerinnen und Hörern wird sicherlich durch Houston, wir haben ein Problem, ein Raumfahrtkontrollzentrum schon mal in die Ohren gefahren sein. Und so ein Kontrollzentrum steht auch in der Bundesrepublik Deutschland. Von dort wurde der erste deutsche Forschungssatellit Azur, der 1969 ins All geschickt wurde, überwacht.
Ja, die Kollegen des Deutschen Raumflugkontrollzentrums, des German Space Operations Centers, GESOC, wie wir es nennen, die können auf sehr, sehr viele Missionen, auf 50 Jahre erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Und dass Azur damals als erste nationale Mission, als erste nationale Forschungsmission gestartet worden ist, war für Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dem Wiederentstehen der Luftfahrtforschung, der Luftfahrtindustrie in den 50er, 60er Jahren, dann weitergeführt durch die Gesellschaft für Weltraumanwendungen, GFW, die damals die Raumfahrt in den frühen 60er Jahren neben der DFL vertreten hat, was dann Ende der 60er Jahre zur Gründung des DLR führte, oder zumindest der DFVLR führte, war 68 wirklich ein entscheidendes Datum. Und dass sich dieses Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen heute noch befindet, ist nichts Außergewöhnliches, denn Bayern hat sich damals orientiert an der Hochtechnologie und gerade Franz Josef Strauß hat damals sehr viel getan, um dieses Kontrollzentrum entstehen zu lassen. Es war damals noch sehr klein, es waren 5 Bildschirme, es war ein kleinerer Raum mit 3 Sitzen übereinander, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Kontrollzentrum, über das das DLR heute verfügt, mit 4 Kontrollräumen, 2 Kontrollräumen für die Internationale Raumstation, 2 großen Kontrollräumen für unbemannte Missionen sowie mehreren kleinen Kontrollräumen, die sich im Gebäude des GSOC im Keller befinden. Hinzu kommt noch, dass dieses GSOC auch verantwortlich ist für die Astronautenausbildung und für die sogenannte mobile Raketenbasis in Deutschland. Das heißt, vielfältige Aufgaben haben sich dort in den letzten 50 Jahren entwickelt und das mit Erfahrungen von mehr als 70 Raumfahrtmissionen bemannt, wie auch unbemannt.
Also ist dieses Kontrollzentrum auch ein wichtiger Partner zwischen Houston, dem amerikanischen NASA-Kontrollzentrum, und Korolev in Moskau, das russische Gegenstück.
Das GSOC in Oberpfaffenhofen, betrieben vom DLR, ist ein integraler Bestandteil des Gesamtsystems Bodenbetrieb für die Internationale Raumstation. Houston als Hauptkontrollzentrum, Moskau als Hauptkontrollzentrum, die sich beide jeweils abwechseln und dann aber auch für ihre Stationsteile zuständig sind. Es ist das GSOC, was den Betrieb des Columbus-Kontrollzentrums steuert und andere Betriebsaufgaben hat. Aber es sind auch die japanischen Kollegen in Tsukuba, in Japan von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA, die ihre Arbeiten auf dem japanischen Labor Kibo und in dem großen Lagerraum gestalten. Das heißt, diese 4 Labore gehören immanent zusammen. Es gibt in Oberpfaffenhofen den sogenannten K4, das ist der Hauptkontrollraum für das Columbus-Labor. Und es gibt K3, das ist der Raum daneben, der ständig als Backup gefahren wird. Das heißt, sollte im K4 Rechnerausfall, Stromausfall oder wie auch immer etwas passieren, dann steigt man automatisch um auf K3. So ist es auch in den USA und Russland. Das ist eine der Forderungen an ein Kontrollzentrum. Und es waren millionenschwere Investitionen, um das Kontrollzentrum genau in diesen Status zu versetzen.
Und da sind wir schon beim nächsten Beitrag. Wir waren jetzt schon teilweise verbunden mit der Internationalen Raumstation, denn die spielte eben bei dem Kontrollzentrum eine Rolle in Oberpfaffenhofen. Der amerikanische Astronaut, der zurzeit auf der ISS sich bewegt, Scott Tingle, steuerte einen DLR-Roboter, Justine genannt, aus dem All. Der Roboter war auf der Erde. Was wurde damit bezweckt?
Die Kollegen des Robotik- und Mechatronikzentrums in Oberpfaffenhofen des DLR können seit 1993 auf eine erfolgreiche Geschichte in der Weltraumrobotik zurückblicken. Eigentlich schon seit 1990, denn damals begannen die Planungen für den ersten Einsatz eines kleinen robotergesteuerten Greifers auf dem amerikanischen Space Shuttle während der D2-Mission. Und seitdem haben die Kollegen eine weltweit führende Stellung in der Robotertechnologie im Bereich Exploration, bemannt wie auch unbemannt, erlangt. Und dazu gehört jetzt eine Experimentserie, die den Namen Meteron trägt, Multipurpose End-to-End Robotic Operations Network. Das heißt, ich will einen Astronauten in die Lage versetzen, einen Roboter fernzusteuern. Da könnte man jetzt sagen, ist ja nichts Besonderes, aber der Astronaut bewegt sich mit 28.000 Stundenkilometer um die Erde. Die Kommunikationslinien müssen mehrfach umgeschaltet werden und mehrfach verändert sich damit auch die Signallaufzeit zwischen dem Eingabepult, was in diesem Falle bei Scott Tingle ein Tablet-Computer war, und dem Roboter an einem Punkt X auf der Erde. Und während des Meteron-Experiments von Scott Tingle wurden Arbeiten gesteuert, die Justin an einem Solarpanel gemacht hat. Das heißt, es ist denkbar, dass sich ein Astronaut auf einer Umlaufbahn um einen Planeten befindet und der Roboter, wie auch immer er aussieht, seine Arbeiten ferngesteuert auf dem Planeten erledigt. Der große Vorteil bei dieser Geschichte ist zudem nicht nur der Ausgleich der Signallaufzeiten, sondern auch die sogenannte Haptik. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, nicht nur über einen Tablet zu steuern, sondern auch über einen Sidestick zu steuern. Und über diesen Sidestick spürt der Astronaut eine Kraftrückkopplung. Das heißt, er kann genau spüren, was er am anderen Ende seiner Leitung im übertragenen Sinne tut. Wenn er greift, schraubt, handelt, was auch immer er tut. Und ich denke, hier haben wir einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht in Richtung Fernsteuerung und in Richtung robotische Exploration.
Wir bleiben bei den Robotern, nämlich da gibt es ein hochinteressantes Gerät, das sich Simon nennt, der intelligente Astronautenassistent, also ein Roboter, der den Astronauten auf der Raumstation, erstmal auf der Raumstation, unterstützen soll. Und ehe wir uns weiter unterhalten, hören wir uns mal kurz Dr. Christian Karasch an, der dieses Produkt entwickelt hat.
Mein Name ist Christian Karasch und ich bin Projektleiter von Simon, einer fliegenden künstlichen Intelligenz für die Internationale Raumstation. Was ist Simon? Simon ist ähnlich wie Siri oder Alexa, einem künstlich intelligenten System, was einem Fragen beantworten kann, aber Simon kann noch viel mehr. Er kann sich nämlich auch bewegen in Schwerelosigkeit. Und er kann sehen, hören, verstehen und natürlich sprechen. Simon wird im Sommer diesen Jahres Alexander Gerst auf seiner Horizons-Mission zur Internationalen Raumstation begleiten und ihm dabei helfen, Experimente durchzuführen, Prozeduren, Reparaturen zu zeigen. Letztendlich ist dies eine Technologiedemonstration, für die man in der Raumfahrt sonst in der Form etwa 5 bis 10 Jahre braucht. Wir haben es tatsächlich geschafft, dies in 2 Jahren zu schaffen und daher freuen wir uns alle sehr auf den Start im Sommer zur Internationalen Raumstation.
Wir haben wieder den Herrn Schütz am Telefon. Herr Schütz, was könnten Sie noch ergänzen zu den Ausführungen von Dr. Christian Karasch?
Ergänzen kann ich, dass Simon seinen ersten Praxistest bestanden hat. Simon war Bestandteil unserer letzten Parabelflugkampagne in Frankreich mit den französischen Kollegen. Und dort ist der kleine Astronautenassistenzroboter in der Schwerelosigkeit, 30 Parabeln an 22 Sekunden, hat man seine Orientierungsfähigkeit und vor allen Dingen seine Steuerung getestet, ob all diese Dinge, die man ihm hardwareseitig angedeihen lässt, auch wirklich funktionieren. Und diese Tests hat er bestanden. Zurück geht dieses Projekt auf Befragungen von Astronauten, wo es insbesondere darum ging, welche Hilfe sie sich an Bord der Raumstation oder an anderen Plätzen erhoffen würden, um ständig up-to-date zu sein und nicht Bücher wälzen zu müssen, selbst im Computer nachschlagen zu müssen, sondern einen, in Anführungsstrichen gesprochen, Gesprächspartner zu haben, der mit den Fähigkeiten seiner künstlichen Assistenz den Astronauten bei Arbeiten auf der Internationalen Raumstation oder im Weltraum als solches unterstützt.
Und dieser Roboter, etwas größer als ein Kopf, ich würde eher sagen wie ein Basketball, der hat ja seine Anlehnung auf, glaube ich, wo der Science-Fiction-Serie Captain Future, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der wird dann praktisch neben den Astronauten sozusagen schweben in der Raumstation und wird ihn dann unterstützen.
Genau das ist der Fall, genau das ist die Planung, die wir vorhaben. Und Simon tritt seinen Weg zur internationalen Raumstation an und wird zum ersten Mal zum Einsatz kommen während der Horizons-Mission von Alexander Gerst.
Vielleicht können wir auch einen kleinen Blick darauf werfen, denn es gibt die internationale Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin vom 25. bis 29. April 2018, also rund in einem Monat. Dort wird auch wieder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt vertreten sein. Können Sie unseren Hörern schon einen kleinen Hinweis geben, was es eventuell zu sehen gibt?
Wie bereits in den letzten Jahren wird das DLR auf der Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin, ILA 2018, wieder der größte institutionelle Aussteller sein. Wir werden Forschungsflugzeuge vorstellen. Wir werden in der Raumfahrthalle Missionen präsentieren, die wir im europäischen Rahmen und mit internationalen Partnern durchführen. Am eigentlichen Messestand des DLR werden wir Technologien, moderne Technologien aus der Luftfahrt vorstellen, die insbesondere in Bereichen Aeroelastik und Aerodynamik eine Rolle spielen. Wir werden das erste unbemannte kleine Frachtflugzeug auf der ILA zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen. Auf dem DLR-Stand wird die japanische Raumsonde Hayabusa als 1:1 Modell zu sehen sein, denn Hayabusa wird ja dieses Jahr im August den Asteroiden Hyugu erreichen, auf dem dann der Asteroidenländer Mascot vom DLR abgesetzt werden soll. Gleichzeitig zeigen wir uns im sogenannten Future Lab des BDLI und des BMWI mit Innovationen, die insbesondere die Zielgruppe der Öffentlichkeit treffen. Wir sind im Career Center vertreten und informieren über unsere Nachwuchsaktivitäten, über die Möglichkeiten, beim DLR arbeiten zu können, zu studieren, Praktika zu machen und vieles, vieles andere mehr auch beim DLR zu erleben. Und ich denke mal, so wie in den letzten Jahren, freuen wir uns über jeden Besucher, der den Weg auf die ILA findet und vor allem über jeden Besucher, der auch das DLR besucht.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und wer sich noch mehr darüber informieren möchte, der schaut einfach mal auf dlr.de und dann kann er sich durchklicken zu einem Haufen Angeboten, die dort nachzulesen und mitunter auch nachzuhören sind. Herzlichen Dank, Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dankeschön.